Willkommen zum Netzpolitik.org Videopodcast. Da wir sowieso schon einen Jahresrückblick 2006 im Blog erstellt haben, dachten wir, aus Spiel, Spaß und Spannung machen wir noch einen Videopodcast daraus.
Genau, und damit Markus das nicht alles alleine lesen muss, ich ihn etwas mehr unterbrechen und auch mal ein bisschen die Meldung verlesen.
Genau, mein Name ist Markus Beckedoll.
Und ich bin Matthias, auch als Wetterfrosch bekannt. Und heute gibt es zu Weihnachten das Geschenk, dass ihr nicht alles selbst lesen müsst.
Genau, wir starten mit dem Januar.
Also in Schweden hat sich die erste Piratenpartei gegründet und unter dem Namen Piratpartiet. Und die Piratenpartei wurde auch häufiger in anderen Ländern danach gegründet, international. Und ja, auch hier in Deutschland, wo ich etwas auch mit umgevorwerkt habe.
Das kommt aber erst im zweiten Teil des Jahres.
Dass wir, ja gut, wir machen morgen den zweiten Teil noch, heute erstmal nur die erste Hälfte des Jahres. Und ja.
Ja, im Januar sind 70 Jahre nach seinem Tod Kurt Tucholskys Werke endlich gemeinfrei geworden. Das freut uns besonders, weil wir hier in der Tucholskystraße senden.
Genau, auch eine Methode irgendwie, die Werke gemeinfrei zu schaffen, muss man halt nur rechtzeitig abkratzen, damit es schneller funktioniert. Na gut, und in einer Petition forderten Reporter ohne Grenzen die führenden US-Unternehmen auf, sich an ihre gesellschaftliche Verantwortung zu erinnern, die ethischen Leitlinien weiterzuentwickeln und Meinungsfreiheit im Internet zu schützen. Die Petition der Initiative Reporter ohne Grenzen baut auf 6 Vorschlägen von ihnen auf, die Internetunternehmen eben dazu auffordern, keine Zensur zu unterstützen und personenbezogene Daten ihrer Kunden nicht an repressive Regime weiterzugeben, wie es in diesem Jahr auch hin und wieder und zuvor geschehen ist oder geschehen sollte.
Ja, die Debatte um Einschränkungen von Meinungsfreiheit und Zensur im Internet ging eigentlich das ganze Jahr über. Und Reporter ohne Grenzen spielten neben Amnesty International da eigentlich die führende Rolle im weltweiten, Dialog, kann man es Dialog nennen, in der weltweiten Kritik.
Genau, die ersten Ergebnisse von der Studie, wie bloggig, wurden vorgestellt?
Ja, genau. Die erste wissenschaftliche Untersuchung zu Blogs in Deutschland. Kommen wir später mehr darüber. Im zweiten Jahresteil gab es nämlich die separaten Ergebnisse zu Politblogger in Deutschland. Genau. Ja, fast schon zeitlos ist eine Rede von unserem Lieblingsbundestagsabgeordneten Dr. Günter Krings von der CDU auf der Jahrestagung der AG Publikumsverlage. In der Rede gibt es großartige Stilblüten wie: Es geht ihnen nicht mehr um eine offene Gesellschaft im Sinne des Liberalismus, sondern um die offene Quelle. Diese Stilblüten zeigen, dass er eigentlich nichts verstanden hat. Er meint damit die Open-Source-Bewegung und fürchtet sich vor allen Dingen davor, dass Ideen und Methoden wie freie Software auf andere Märkte wie die Musik- und Filmbranche übergreifen könnten. Matthias Schindler hat einen offenen Brief dazu geschrieben. Wir haben eigentlich niemals eine offene Antwort darauf erhalten. Es gab eine kleine Blogshow und Presseübersicht und Dr. Günter Krings taucht noch öfters dieses Jahr auf, weil er in der CDU-Fraktion für Urheberrecht und sonstige Sachen zuständig ist und gern die Kriminalisierung von File-Sharing-Nutzern und Einschränkungen von Verbraucherrechten fordert.
Ja, und dann wurde der Referentenentwurf vom Bundesjustizministerium zum zweiten Korb des Urheberrechts online gestellt. Und ja, die Diskussion dauerte das ganze Jahr über an. Was war damit in der Diskussion? Die Bagatellklausel? Ob es eine separate...
Ja, das können wir später mal dazu kommen. Im März gibt es einen Kabinettsentwurf, wo dann mal ein bisschen mehr dazu drin steht. Ja, passend dazu hat der Europäische Verbraucherschutzdachverband BEUC, B-E-U-C, die Kampagne Consumers Digital Rights ins Deutsche übersetzt. Die Kampagne fordert mehr Verbraucherrechte im Urheberrecht und schließt sich eigentlich komplett unseren Forderungen an nach einer Regulierung von Digital Rights Management, nach einem Ausbau von Verbraucherrechten wie dem Recht auf Privatkopie und wendet sich gegen eine Kriminalisierung von Tauschbörsennutzern.
Ja, und die Diskussion um DRM, Digital Rights Management, hat auch die zur Diskussion online gestellte neue Lizenz der GPL in der Version 3 mit erhitzt und die Gemüter mit dann teilweise auf verschiedensten Seiten erzornt, inwieweit eben Trusted Computing mit unter freier Software unterstützt werden soll.
Ja, die Debatte dauert auch noch an. In Deutschland starteten im Januar die Webmontage. Hier in Berlin hatten wir bisher allein 10 Stück mit teilweise bis zu 80 Menschen hier in dem kleinen Raum, wo wir von senden.
Und da wurde viel über Web 2.0 und die Post-New Economy-Möglichkeiten gesprochen mit irgendwie neuen Techniken und eben sozialen Netz Geld zu verdienen oder nicht nur Geld zu verdienen, sondern eben auch Menschen mehr miteinander sich selbst und die Informationen der Welt zu vernetzen.
Ja, hier ging es eigentlich weniger um Geschäftsmodelle als vielmehr um offene, kollaborative Prozesse und Projekte. Aber das liegt vielleicht auch an dem Ort, wo wir hier sind. Ja, du bist dran.
Ich bin dran. In Frankreich gibt es große Debatten um die Legalisierung von Tauschbörsen oder die Kriminalisierung von Werkzeugen, die Bits und Bytes kopieren können. Es wurde ein großer, runder Tisch ins Leben gerufen, an dem von allen Seiten Industrie, Verleger, Urheberrechtschaffende und Fallsharing-Nutzer, die an diesem Tisch miteinander diskutieren sollten. Von der französischen Regierung wurde er einberufen, allerdings konkrete Ergebnisse hat er weiter nicht erzielt.
Der runde Tisch nicht, aber die ganze Debatte brachte eigentlich fast wöchentlich neue spannende Ergebnisse. Gestartet ist die ganze Debatte mit eigentlich Radikalforderungen. Kritiker wendeten an, dass man demnach eigentlich die meisten Server-Tools oder sonstigen Tools, die man halt für den Betrieb eines Betriebssystems braucht, erstmal illegalisieren würde, weil eigentlich quasi alles, was Bits und Bytes einfach so kopieren würde, demnach illegal werden würde. Dann ging die ganze Debatte eigentlich in die Richtung, dass man halt ja eine Lizenz global, auch Content Flatrate oder Kultur Flatrate oder wie sonst irgendwie genannt, in die Debatte reinbrachte. Dann gab es eine sehr lustige Abstimmung im Parlament gegen 0 Uhr nachts oder so, wo halt nicht mehr genug Abgeordnete dabei waren, die vor Ort waren, aber für diese Lizenz global gestimmt haben, sodass auf einmal mehr oder weniger der ganze Gesetzesentwurf über Nacht ins Gegenteil gekehrt wurde. Letztendlich ist man aber wieder bei voller Mannzahl und Frauzahl im Parlament zurückgekehrt zur ursprünglichen Absicht und hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der in Richtung Kriminalisierung von Tauschbörsennutzern geht, in Richtung Einschränkung weiterer Verbraucherrechte und leider nicht so progressiv war, wie die Debatte viele hat hoffen lassen.
Ja, und dann ein Geburtstag, 5 Jahre wird sie alt, die Wikipedia online schreiben an die Enzyklopädie der Weltgeschichte, wenn man so will. Und eben, was ein ganz großartiges Unterfangen ist, eben Wissen der Menschheit anzulegen, was dabei automatisch unter freien Lizenzen steht, das heißt von allen Menschen auch produktiv genutzt werden kann. Eben ein leuchtendes Beispiel für weitere Portale. So ein bisschen sehe ich ja das Konzept vielleicht auch vertreten, darin, dass Flickr dann ja auch, ich glaube schon etwas vorher, die Möglichkeit aufgenommen hat, zu Fotos die Creative Commons Lizenz, unter denen sie stehen, zu deklarieren und eben, dass solche kollaborativ erschaffenen Wissensquellen unter freien Lizenzen jetzt immer mehr zum Standard werden.
Ja, der Unterschied ist doch schon ein bisschen
ist natürlich größer. Ein bisschen größer, aber sozusagen es zeigt, dass wenn Leute zusammenkommen, eine große Datenbank irgendwie entsteht, dass man da eben auch mal eher auf freien Lizenzen aufbauen sollte.
Ja. Dann hat im Januar noch der Verband Unabhängiger Tonträger, Musikverlage und Musikproduzenten, kurz VUT, das ist der Verband der Indie-Labels im Musikbereich in Deutschland mit mehr als 900 Mitgliedern, die Kampagne Respect the Music, Copy Protection Free gestartet. Damit emanzipierte man sich von der FB-Phonoverband-Rhetorik mit der ganzen Kampfrhetorik rund um Kriminalisierung von File-Sharing-Nutzern. Man sprach sich für ein starkes Urheberrecht aus, allerdings gegen die Kriminalisierung und gegen die Verwendung von Kopierschutzsystemen und forderte damit gleichzeitig Kunden, Nutzer, Verbraucher auf, CDs zu kaufen, Musikwerke zu kaufen und im Gegenzug versprach man, auf Kopierschutzsysteme zu verzichten.
Eben, war was anderes als die Kampagne Hart aber gerecht, auch von Seiten der Musikindustrie.
Nee, Hart aber gerecht ist Filmindustrie.
Filmindustrie, ja stimmt. Also, ja genau, das ist ja glaube ich auch mit bisweilen bezweckt, dass man das dann gerne verwechselt. Mhm. Als nächstes hat die US-Regierung Google und viele andere, wie später herauskamen, Suchmaschinen dazu aufgefordert, um natürlich im Kampf gegen die Porno-Gewohnheiten Kinderporno, nicht zwangsweise. Ich glaube sozusagen überhaupt auch sozusagen, welche pornografischen Neigungen es sozusagen gibt und wo das Ganze herkommt, was ja ach so anrüchig ist. Ja, hat eben die US-Regierung die Suchmaschinenbetreiber aufgefordert, ihre Suchanfragen, die sie bekommen von den Suchmaschinennutzern, offenzulegen und eben von Zeitraum mal eine Woche, mal einen Monat im Gespräch zu dokumentieren. Und das hat, also im Gegensatz zu Yahoo und AOL hat Google eben gesagt, nee, das machen wir nicht. Sozusagen Google verkörperte damit die Datenschutzinteressen von ihren Nutzern, was man so vielleicht auch nicht direkt erwartet hätte und sich eben geweigert hat, die Daten weiter rauszugeben. Und dann gab es da auch noch, das hatten wir jetzt leider nicht in Mixer-Zeit drin, deswegen greife ich mal ein bisschen vor, ich hatte eben nochmal nachgeschaut, Rechtschreib eben darüber gegeben, ob und wie viel rausgegeben werden soll. Es war erst dann eine Forderung, ja, machen wir doch nur 1 Million irgendwie Seiten, die ergoogelt wurden, die eben rausgerückt werden müssen. Und ich glaube, letztlich hatten sie sich auf 50.000 zufällig ausgewählte Links, die eben als Suchergebnisse gegeben wurden, geeinigt, die Google dann rausgeben musste.
Ja, weiter fand im Januar die erste NetLag-NetLabel-Party im RAW-Tempel in Berlin-Friedrichshain statt. Seitdem gab es eine ganze Menge an NetLag-Partys und das Besondere an diesen Partys ist, es wird dort nur garantiert freie Musik gespielt, die größtenteils in der Creative Commons Lizenzen veröffentlicht wurde. Es gibt sehr viele Live-Sets von Musikkünstlern, es gibt meistens einen Livestream, die ganzen Mixe sind später zum Download verfügbar. Ich wette, 90% der Anwesenden weiß gar nicht, dass da freie Musik gespielt wird und es zeigt, ja, freie Musik ist tanzbar, sehr nette Partys.
Und fortan findet die Party jeden Monat weiter im RAW-Tempel in Berlin statt und hat hoffentlich auch noch mehr Anhänger oder Kopien dieser Partyform international. Ja, dieses Blog netzpolitik.org hat auch weiterhin seinen eigenen Bundestagsausschuss, der Unterausschuss Kultur und Medien ist es? Nee,
das ist der Unterausschuss Neue Medien und zwar ist das ein Unterausschuss des Kultur- und Medienausschusses.
Ah, so, okay.
Allerdings hat dieser Unterausschuss eigentlich auch nur symbolischen Charakter. Man debattiert dort netzpolitische Themen, man weist Empfehlungen sozusagen auf für den größeren Ausschuss und das sind eher die netzaffineren Bundestagsabgeordneten, wobei man bei den Anwesenden dort auch nicht wirklich von Netzaffinen sprechen kann, aber die am ehesten weil sie dazu ernannt und gewählt worden sind, Netzaffinität bescheinigenden Abgeordneten.
Ja, und China hat Jugendliche rekrutiert als Internetspitzel. Und zwar möchte China das Problem von Urheberrechtsverletzungen mittels seiner großen Spitzelarmee in den Griff bekommen. Dabei sollen 200.000 Jugendliche eben aufgefordert werden, die Zollbehörden zu unterstützen. Und zu den Zielgruppen gehören Pfadfinder und andere Mitglieder von organisierten Gruppen. Als Mitglieder der sogenannten Jugendliga für die Verfolgung von Internetpiraterie sollen sie eine schwarze Liste von Websites weiterhin und kontinuierlich überwachen.
Ja, lange vor dem Hype ist Creative Commons schon bei Second Life zu finden. Im Januar fand die erste Lesung oder Vorlesung von Lawrence Lessig zum Thema Urheberrecht dort statt. Wir warteten damals noch auf die erste Linux-Version, die später im Jahr dann als Alpha-Version endlich mal rausgekommen ist. Und mittlerweile, wird Second Life ja gut gehypt von allen und jedem.
Ja, Second Life ist quasi so ein Chatroom mit großen Avataren oder ein 3D-Spiel, wo man auch chatten kann, je nachdem wie man es betrachtet, wo man eben in einer großen virtuellen Welt ist, umherlaufen kann, seinen eigenen Avatar, seine eigene Repräsentation des Ichs im virtuellen Raum schaffen kann.
Ja, das ist schon ein bisschen komplexer, aber
da macht man immer einen eigenen Podcast. Ja, da kann man dann so eigene Sachen schaffen und so weiter. Das hat auch die amerikanischen Zollbehörden dazu gebracht, mal Leute, die das Spiel nutzen, die Finanzbehörden dazu gebracht, unter das Auge zu haben, auf dem Kicker zu haben, denn Leute schaffen damit Werte, für die sie eigentlich Steuern zahlen müssten, was in Second Life aber gar nicht vorgesehen ist.
Ja, im Januar wurde die Wikipedia noch durch die Debatte halbwegs gelähmt, ob der Real-Name des toten Hackers Tron genannt werden darf oder nicht. Und ehrenamtliche Vorstandsmitglieder des Wikimedia e.V. finden es immer noch nicht lustig, auf die Debatte angesprochen zu werden. Ihnen wurde Recht gegeben, eine Berufung wurde ausgeschlossen und der Real-Name von Tron darf genannt werden. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, das sei ihm selbst überlassen.
Ja, und auch Google zensiert in China wie andere Suchmaschinen und erklärt damit, auch wir sind böse.
Ja. Dann erklärte im Januar die Regierungskoalition, bestehend aus Schwarz und Rot, die Vorratsdatenspeicherung als verfassungsgemäß. Wir lassen uns mal davon überraschen, was das Bundesverfassungsgericht mal dazu sagen wird. Im Moment gibt es ja immer noch mehrere tausend Mitkläger, die, wenn das Gesetz dann letztendlich mal in Deutschland beschlossen wird, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen werden. Dazu später mehr gegen Ende des Jahres.
Netzpolitik mal etwas anders als rhetorisch großartige Rede von Edmund Stoiber, zieht ein Remix seiner Rede eben in elektronischer Natur durch die Blogs, in der er den, der, auf der Eröffnungsrede aufbaut, die er zum...
München, Hamburg, nee, München, London, 10 Minuten.
Genau, zur Eröffnung der neuen Strecke zum Münchner Hauptbahnhof, zum Münchner Flughafen gehalten hat.
Ja, große Frage, wer darf nochmal Zugriff auf die Mautdaten haben? Als die Mautdaten beschlossen wurde und das ganze Collect-Zeug drumherum, hieß es immer, das wird nur, oder die Daten werden nur für die Erhebung der Mautdaten genutzt, auf keinen Fall für strafrechtliche Verfolgung.
Ja, und die Forderung wurde auch in letzter Zeit danach auch häufiger erhoben von verschiedensten Seiten, ob Kriminalämter oder Politiker. Als erstes hat sie getätigt.
Der Generalbundesanwalt Kai Nehm forderte im Januar Zugriff auf die Daten. Später kam dann unser Verfassungsschützer Wolfgang Schäuble als bekanntester irgendwie Hardliner dazu. Und sind die schon gekippt dieses Jahr?
Ich glaube, es ist noch nicht ganz beschlossen.
Ja, wir stehen kurz davor. Also wenn nicht 2006, dann 2007. Und so viel zu, glaub niemals einem Politiker, der nicht zukünftige Zugriffe auf irgendwelche erhobenen Daten fordert.
Ja, das ist ja gerne beliebt, dass man Daten, die vorher einfach nur so gesammelt wurden, dann auch später zu anderen Zwecken verwendet werden. Ja, dann haben wir uns selbst auf die erste Anhörung der Bundesregierung zum zweiten Korb der Urheberrechtsnovelle eingeladen, nachdem eben der Referentenentwurf schon harsch kritisiert wurde, und haben von dort aus live aus dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung berichtet. Nicht nur in Textform, sondern auch als Audiostream, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, und zwar waren wir schon mal da, weil der zweite Korb wurde ja schon mal diskutiert. Da gab es nur noch die rot-grüne Regierung und wir haben beim ersten Mal festgestellt, es gibt WLAN, aber waren nicht vorbereitet darauf, einen Livestream damals rauszusenden. Und jetzt beim zweiten Mal waren wir besser vorbereitet. Wie beim ersten Mal gab es WLAN. Wir hatten Notebook dabei. Wir haben den Livestream rausgesendet aus dieser nicht öffentlichen Anhörung. Und wir haben ausführlich die ganzen Argumente der ganzen Lobbyisten mitgeblockt und wollten damit ein bisschen Öffentlichkeit auf diese Debatte legen. Das hat auch ein bisschen geklappt.
Ja. Genau, und dann eine Urteilsentscheidung, die es sie so schnell wahrscheinlich leider nicht wiedergeben wird. Und zwar ist das Landgericht in Darmstadt, wo die OT online sitzt, die Speicherung von Verbindungsdaten für illegal erklärt. Ein Internetnutzer von T-Online hatte eben geklagt, dass seine Daten länger gespeichert werden, als es eigentlich notwendig ist, um die Abrechnung zu machen, was dem Grundsatz der Datensparsamkeit widerspricht. Und das Landgericht in Darmstadt und auch die Berufung später beim BGH hat das für illegal erklärt. Leider wird das alles nach der Implementierung der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie anders kommen.
Ja, dazu muss man sagen, Holger Voss, der geklagt hatte, ihm wurde Recht zugesprochen. Das heißt, nicht unbedingt, dass jeder, der jetzt irgendwie T-Online erklärt, dass die eigenen Daten gelöscht werden müssten, dass dieser Person dann auch Recht gegeben wird. Aber es ist ein Signal und ja, allen Respekt vor Holger Voss, der diesen Weg über mehrere Jahre gegangen ist.
Genau. Ja, das war's vom Januar. Ja. Erstmal kurz und knapp zusammengesiebt.
Viel zu lange, aber dann gibt's später den Februar.